glaube, ich hoffe an Wunder als Christ. Und es gab schon viele Wunder in diesem Krieg für uns. Ja. Kiew, Wunder, dass die Stadt gerettet werden konnte und im Moment noch ja, relativ also verschont bleibt und gesichert ist. Kharkiv, Wunder, auch das Wunder von Kherson, von der Befreiung. Und ich glaube schon, dass wir noch viele überraschen können.
Andriy Melnyk, der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, versucht optimistisch zu bleiben. Viel mehr bleibt ihm auch nicht übrig. Das, was in der Ukraine jetzt bevorsteht, die große Frühjahrsoffensive, von der alle sprechen, ist im Grunde genommen eine militärische Operation, bei der die Ukraine alles auf eine Karte setzt. Wir haben mit Andriy Melnyk über die erwartete Gegenoffensive gesprochen und wir haben zudem eine Einheit, eine Angriffsbrigade begleitet, die in den Wäldern von Kiew trainiert, um für diese Offensive vorbereitet zu sein.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
In den kommenden Tagen, vielleicht in den kommenden Wochen, wird in der Ukraine eine große Gegenoffensive beginnen. Das ist etwas, was völlig klar ist. Allerdings ist völlig unklar, wann diese Offensive tatsächlich beginnen wird oder wo genau sie stattfinden wird. Möglicherweise im Süden, um einen Keil in die russischen Linien reinzutreiben, also die russischen Truppen im Süden von der Versorgung abzuschneiden. Möglicherweise auch im Osten. Es gibt Gerüchte, dass sogar die seit fast 9 Jahren besetzte Regionalhauptstadt Donetsk angegriffen werden könnte. Gescheitert ist jedenfalls die russische Gegenoffensive, von der man eigentlich gedacht hatte, dass die Russen damit größere Geländegewinne wieder erzielen könnten. Aber sie sind eben stecken geblieben in Abnutzungsschlachten in Avdiivka, in Bachmut, Marinka oder Woleda. Gleichzeitig sind im Westen ukrainische Soldaten trainiert worden, Zehntausende von ihnen. Und der Westen hat die Ukraine ausgestattet mit schwerem Kriegsgerät, mit Kampfpanzern, mit Schützenpanzern und ähnlichen Dingen. Das heißt, diese neue Gegenoffensive könnte doch eine enorme Wucht entfalten. Als Speerspitze dieser Gegenoffensive sollen nach ukrainischen Angaben 9 Angriffsbrigaden dienen, die dem Innenministerium unterstellt worden sind. Darin könnten bis zu 45.000 Soldatinnen und Soldaten formiert sein. In den vergangenen Monaten, als wir in der Ukraine unterwegs waren, haben wir immer wieder mal die Billboards gesehen, auf denen für diese Angriffsbrigaden geworben worden ist. Da war dann, sah man immer so finster aussehende Soldaten und darunter so Slogans wie »Wandel deine Wut in eine Waffe«. Allerdings scheint diese Rekrutierungskampagne nicht so sonderlich erfolgreich gewesen zu sein. Also es gibt 9 dieser Brigaden und die bestehen zu größten Teil, also 70-80% aus Menschen, die ohnehin schon bei den territorialen Verteidigungseinheiten waren oder ansonsten in sonstigen Einheiten gedient haben. Diejenigen, die frisch in diese Einheiten reinkommen, diese Angriffsbrigaden, die werden 4 Monate lang trainiert. Die anderen müssen nochmal 2 Monate üben, also diejenigen, die ein bisschen längere Erfahrung schon hatten. Und wir haben uns das Training einer solchen Angriffsbrigade mal angeschaut in der Nähe von Kiew. Mein Name ist Jan Jessen, ich bin Politikredakteur bei der Neue Ruhr, Neue Rhein Zeitung und für die Funke Mediengruppe bin ich seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine in dem Land unterwegs, gemeinsam mit Reto Klar. Reto Klar ist ein Fotograf und mein Freund und Kollege und wir beiden covern diesen Krieg, seit er begonnen hat oder seit der russische Überfall begonnen hat. Diesmal waren wir am ersten Tag unseres Besuches in der Ukraine in der Nähe von Kiew und hatten da die Möglichkeit, uns eine Militärübung anzuschauen von einer Angriffsbrigade, die sich den Namen Hurrikan gegeben hat. Was ein bisschen auffällig war bei unserem jüngsten Besuch war, dass es die ganze Zeit geregnet hat. Auffällig ist das deswegen, weil das eigentlich in die Jahreszeit nicht passt. Normalerweise ist es Ende April, Anfang Mai in der Ukraine trocken und warm. Diesmal, wie gesagt, hat es die ganze Zeit geregnet. Das ist nicht nur ein bisschen nervig, weil man eben nass wird und weil es kalt ist, sondern es ist vor allem ein Problem für die Gegenoffensive, die jetzt ansteht, denn die soll ja mit schwerem Material durchgeführt werden, also mit Kampfpanzern, mit Schützenpanzern und so weiter. Und für die sind schlammige Böden natürlich eine Katastrophe, weil sie darin versinken und nicht schnell nach vorne kommen. Insofern könnte es also sein, dass der Beginn dieser Gegenoffensive noch auf sich warten lässt. Gleichwohl haben diese Menschen in den Wäldern trainiert und wie wir festgestellt haben, sind sie auch sehr, sehr motiviert. Also was sie konkret da gemacht haben, also es war natürlich, das muss man dazu sagen, eine Show für uns als Journalistinnen und Journalisten, die da waren. Wir waren nicht die einzigen mit, uns war da auch ein niederländisches Fernsehteam und das hatte ab und an so ein bisschen die Anmutung, wie uniformierte Jungs spielen im Wald. Gleichwohl ist es natürlich eine bitter ernste Situation, denn diese Leute gehen an die Front und werden da möglicherweise sterben. Und was sie da konkret gemacht haben, war, dass sie versucht haben, einen Schützengraben einzunehmen. Also es gab in diesem Waldstück einen Schützengraben und dann sind sie mit einem gepanzerten Fahrzeug amerikanischer Bauart. Es ist ein großer Mannschaftstransporter, wirklich ein Ungetüm von einem Fahrzeug, riesig hoch und groß und gepanzert eben. Und in dem haben sie gesessen, sind an dieses Waldstück herangefahren, dann auf Kommando rausgesprungen und haben sich dann mit vorgehaltener Waffe in den Wald geschlagen. Haben sich dann immer hinter Bäumen versteckt und jedes Mal, wenn dann ein Kommando kam, lauft, lauft, lauf, sind sie dann weitergestürmt und haben am Ende dann diesen Schützengraben eingenommen. Natürlich ohne Gegenwehr, das wird sicherlich dann anders sein, wenn sie auf die russischen Streitkräfte treffen. Den Artikel zu dieser Übung und auch das entsprechende Video stellen wir euch übrigens in die Shownotes rein, damit ihr da auch mal einen optischen Eindruck von habt, wie das Ganze ausgesehen hat. Unter diesen Soldaten, die da geübt haben, war auch Kostja.
Mein Name ist Kostja, ich bin 24 Jahre alt.
Kostja ist so ein schlaksiger Typ, 24 Jahre alt, hat einen Bart und seinen Helm, den er da anhatte, der sah aus, als wäre er ein bisschen zu groß für seinen Kopf. Und Kostja, das ist übrigens nicht sein richtiger Name, keiner der Soldaten, die wir gesprochen haben, hat uns den richtigen Namen genannt. Die haben teilweise auch ein bisschen Sorge um ihre Familien in Deutschland oder wenn sie woanders im Ausland sind, dass denen also nichts passiert. Deswegen weigern sie sich eigentlich immer, ihre richtigen Namen zu sagen. Stattdessen sind das dann ihre Funknamen, die wir in Erfahrung bringen, also in dem Fall Kostja. Kostja war bei den territorialen Verteidigungseinheiten, hatte sich also am Anfang des Krieges freiwillig gemeldet und hat eigentlich bis dato dann die Zeit damit verbracht, an Checkpoints zu stehen und die zu bewachen. Da werden sie übrigens auch immer lässiger im Laufe des Krieges. Am Anfang hatte man den Eindruck, sie sind also hypermotiviert und haben also sehr intensiv kontrolliert und sehr scharf kontrolliert. Mittlerweile ist das, wie gesagt, ziemlich lässig geworden. Und jetzt, wie gesagt, ist es für Kostja soweit, dass er möglicherweise alsbald an die Front gehen muss. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn eigentlich mental darauf vorbereitet ist, was ihm da möglicherweise widerfahren wird.
Ich glaube, dass es nie genug Training gibt. Wenn die Zeit gekommen ist, bedeutet das, dass wir es so machen müssen, um den Überraschungseffekt zu erzeugen. Und wir glauben, dass die Offensive erfolgreich sein wird.
Tja, ich meine, das, was er da sagt, hört sich ja eigentlich sehr optimistisch an. Ich glaube allerdings, da ist viel Zweckoptimismus dabei. Zum einen weiß er nicht, was ihn da wirklich erwartet an der Front. Das, was wir von den Menschen gehört haben, die bereits da waren, zeugt einfach davon, dass das wirklich die schlicht und ergreifend die Hölle ist. Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, wir waren, wie gesagt, hier als Journalisten da eingeladen zu so einem Training. Und da wäre es etwas verwunderlich gewesen, wenn vor uns ein Soldat steht, der sagt, naja, also das wird alles in die Hose gehen. Insofern war die Antwort eigentlich zu erwarten. Worauf es natürlich ganz krass ankommt bei so einer Offensive, ist die Ausrüstung. Ich habe ja schon gesagt, in den vergangenen Wochen und Monaten gab es unglaublich viel Unterstützung, militärische Unterstützung durch den Westen, durch die westlichen Partner, angefangen eben von diesen schweren Kampfpanzern über Schützenpanzer, über Flugabwehrkanonen und andere Dinge, aber eben auch Munition und andere Ausrüstung. Und auch da habe ich Kostja gefragt, ob das eigentlich ausreichend für sie ist, was sie da bekommen haben.
Ich habe einiges von dem gesehen, was uns geliefert wird. Aber die Frontlinie ist lang. Es ist immer noch nicht genug, denn das Material wird beschädigt, ist kaputt, nicht mehr funktionstüchtig, muss repariert werden und muss daher durch etwas ersetzt werden. Wir brauchen Reserven, um zumindest die gesamte Frontlinie abzudecken.
Also er hat natürlich völlig recht, diese Frontlinie ist unfassbar lang, das sind 1300 Kilometer. Insgesamt, die Russen haben sich da massiv eingegraben, bis zu 3 Verteidigungslinien. Man braucht also jede Menge Waffen, um da irgendwie durchzukommen. Und wir haben auch mal in einer anderen Folge über die Panzerhaubitze 2000 berichtet. Der eine oder andere oder die eine oder andere, die uns dazugehört hat, wird sich vielleicht erinnern, dass da die Menschen, die diese Panzerhaubitze betrieben haben, sehr darüber geklagt haben, dass sie nicht ausreichend Material haben, um diese Panzerhaubitze zu reparieren, weil sie eben ständig kaputt ist. Und da ist eben die große Frage, ob das möglicherweise auch für die Sachen gilt, die jetzt geliefert worden sind. Übrigens, was die Panzerhaubitze angeht, auch die können wir euch in die Shownotes packen. Ja, was immer wieder beklagt wird in den vergangenen Monaten, ist ein Mangel an Munition. Tja, ob das jetzt auch wieder so eine Desinformationskampagne ist, wo man die Russen in Sicherheit wiegen will, oder ob das tatsächlich stimmt, das ist für uns einfach unglaublich schwierig zu beurteilen. Also alles das, was jetzt im Grunde genommen zu hören ist, vor dieser Gegenoffensive, kann man in den Bereich Psy-Ops packen, Desinformationskampagnen etc. Denn natürlich werden sie niemals genau schildern, wie die Lage ist, ob das jetzt die Ausrüstung ist, ob das eben auch die Frage ist, wann und wo sie angreifen. Denn das würde ja alles dem Gegner in die Hände spielen. Insofern muss man da sehr vorsichtig sein, auch bei diesen ständigen Klagen über die mangelhafte Ausrüstung. Aber es kann natürlich sein, dass tatsächlich noch nicht genug Material angekommen ist, aber das wird man in den kommenden Wochen sehen. So, jetzt sind wir also in diesem Wald, schauen diesen Männern zu, wie sie da trainieren. Wie gesagt, das Ganze wirkte da noch so ein bisschen verspielt. Sie haben auch viel gelacht dabei. Das wird sicherlich nicht der Fall sein, wenn es denn wirklich losgeht. Ich habe Kostja dann auch mal gefragt, ob er, der sich ja eigentlich gemeldet hatte, um Checkpoint zu bewachen, wie gesagt, ob er das nicht irgendwie bereut hat, dass er sich gemeldet hat.
Nee.
Nein, ich wusste, warum ich ging. Ich ging, um mein Land, meine Familie und meine Freunde zu verteidigen. Wenn jeder denkt, dass jemand anderes dies tut, wird niemand jemals unser Land verteidigen. Man muss bei sich selbst anfangen.
Das ist natürlich dieser Patriotismus, den man in diesen Tagen immer wieder mal zu Gehör bekommt. Das, ich meine, klar, nochmal, also wir sind da bei einer offiziellen Übung oder sind bei einem offiziellen Pressetermin, wo uns Soldaten präsentiert werden, die da trainieren. Und natürlich muss er sagen, ich verteidige mein Land und natürlich ist meine Familie auch okay damit. Aber man hat ihm so ein bisschen auch die Unsicherheit angesehen. Als wir da mit ihm gesprochen haben, wir hatten natürlich auch im Vorfeld des Gesprächs, habe ich ihm so ein bisschen was erzählt über das, was ich aus Bachmut gehört habe, von Leuten, die da gekämpft haben und wie fürchterlich das da war für die. Und ich glaube schon, dass er möglicherweise die eine oder andere unruhige Nacht hat, bevor es losgeht. Und das wäre, alles andere wäre auch seltsam, denn das, was da auf die Leute zukommt, ist mit Sicherheit sowas wie die Hölle. Einer, der den Menschen, die da trainiert haben, den Neuen wie Kostja, die Angst nehmen soll, das ist Karat.
Karat,
eigentlich auch ein total junger Typ, Mitte, Ende 20 vielleicht. Und er ist der Offizier dieser Einheit, also der Ausbilder sozusagen. Und Karat hat schon Kampferfahrung, also er war im Donbass, er hat in Bachmut gekämpft, bei Luhansk gekämpft und Karat muss jetzt irgendwie gucken, dass er die Leute kampffähig macht, also nicht nur trainiert in einem physischen Sinne, sondern eben auch in einem psychischen Sinne dazu bringt, dass sie da an der Front funktionieren. Hört sich blöde an, dieses Wort funktionieren, aber genau darum geht's eigentlich, dass das Soldaten in Situationen, die schwierig sind, eben nicht den Kopf verlieren und in Panik geraten, sondern eben, wie gesagt, schlicht und ergreifend funktionieren. Und er war auch nicht so ganz zufrieden damit, also auch das hat mich so etwas überrascht, als die Soldaten eben diesen Schützengraben gestürmt hatten und dann Manöverkritik gemacht wurde danach und Karat schon gesagt hat, ja, da hättest du dich schneller bewegen müssen und da hättest du koordinierter oder da hättet ihr koordinierter vorgehen müssen. Man hat eben gedacht, also wenn diese Offensive jetzt sowieso so kurz bevorsteht, dass die Jungs in diesem Fall oder auch die Soldatinnen, die wir jetzt nicht getroffen haben, dass sie zumindest diese Grunddinge eigentlich jetzt schon aus dem FF beherrschen, aber selbst da scheint es doch noch eine Menge Nachjustierbedarf zu geben. Das hat Karat eben auch in dem Gespräch eingeräumt, das wir geführt haben. Er sagt also, da gibt es sicherlich noch einiges zu tun und wie gesagt, auch das eine etwas überraschende Aussage vor dem Hintergrund, dass eben diese Offensive ja angeblich kurz bevorsteht.
Wir sprechen ständig mit den Jungs. Wir erzählen ihnen von unseren eigenen Erfahrungen, was wir gesehen haben, was wir in diesen Momenten fühlten, worauf sie sich mental vorbereiten sollten, auch auf Explosionen. Wir zeigen ihnen Videos und sie nehmen jede Information mit Verständnis auf und versuchen, sich mental vorzubereiten.
Ja, ich glaube, dieser Austausch der erfahrenen Soldaten mit den Jüngeren, beziehungsweise was heißt mit den Jüngeren, sind doch nicht mal alles Jüngere, sondern mit denen, die eben, wie gesagt, noch keine Kampferfahrung hatten, das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass sie offen und ehrlich schildern, wie das für sie war an der Front, was sie da auch an fürchterlichen Sachen erlebt haben. Man sieht Verstümmelung, man sieht Tod, man hört Explosionen, man ist in möglicherweise ausweglosen Situationen. Das ist natürlich alles super schwierig und darüber zu sprechen, ehrlich darüber zu sprechen, wie das mit den eigenen Ängsten war, ist, glaube ich, schon mal ein Weg, die Neuen darauf vorzubereiten. Und dann kommt eben natürlich auch dazu, sie einfach an die Geräusche auf so einem Schlachtfeld zu gewöhnen. Es ist unfassbar laut, also wenn man diese Videos sieht aus Bachmut und anderen Gebieten, Woleda, Avdiivka, Marinka und so weiter, dann kann man sich schon vorstellen, wie extrem das ist, also was das für extreme Sinneserfahrungen sind, die man da mitmacht. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass sie darauf vorbereitet werden. Das wird übrigens auch bei diesem Training gemacht. Da werden dann auch mal überraschend irgendwelche Knallkörper gezündet. Also natürlich keine richtige Munition, aber irgendwelche lauten Knallkörper, um zu gucken, wie reagieren die da drauf. Tja, und dann habe ich Karat natürlich auch gefragt, was ist denn eigentlich mit seinen persönlichen Gefühlen bei dieser Frühjahrsoffensive? Trainieren ist das eine, aber was macht das mit ihm persönlich und was denkt er darüber, dass es da bald losgeht?
Zu Beginn des Krieges habe ich beschlossen, dass ich nicht zulassen werde, dass der Feind mein Land erobert. Und ich bin sicher, dass meine Jungs genauso entschlossen sind wie ich. Kein Schritt zurück. Es gibt keine Angst. Wir brauchen mehr Ausbildung, mehr Waffen. Artillerie, Langstreckenwaffen. Wenn wir all das haben und alles klappt, werden wir keine Probleme haben. Es gibt also keine Angst. Wir sind bereit.
Ja, also dieser Besuch bei dieser Angriffseinheit hat mich so ein bisschen ratlos, muss ich sagen, zurückgelassen. Auf der einen Seite waren die Soldaten, die da trainiert haben, schon sichtbar motiviert und hörbar motiviert. Also jedenfalls haben sie sich da uns entsprechend gegenüber geäußert. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie der militärische Wert dieser Angriffsbrigaden einzuordnen ist. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Jungs wie Kostya tatsächlich die Spitze von so einer, die Speerspitze von so einer Angriffs- oder Gegenoffensive bilden werden. Dazu wirkten die mir dann doch zu wenig erfahren, zu wenig abgezockt und vor allem zu wenig trainiert. Und insofern, glaube ich, war das, wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich eher eine Geschichte für die Show, damit man den Eindruck hat, dass da also doch einiges an Soldaten jetzt ausgebildet worden ist, um da für die Front tauglich zu sein. Ich glaube tatsächlich eher, dass diejenigen, die also wesentlich mehr Kampferfahrung haben, die auch im Westen trainiert worden sind, beispielsweise irgendwelche Marinebrigaden und oder Luftlandetruppen und andere, dass die diejenigen sein werden, die dann ganz vorne sein werden. Und dass möglicherweise Menschen wie Kostya oder Karat dann eher in der zweiten, dritten oder vierten Reihe sein werden, wenn es um die Angriffsoperation geht. Also was beispielsweise einfach Angriffe absichern oder ähnliche Dinge. Aber diejenigen, die wirklich ganz weit vorne sein werden, das werden irgendwelche Spezialeinheiten sein. Und wie gesagt, Luftlandetruppen oder Marineeinheiten. Über die anstehende Gegenoffensive habe ich auch mit einem Mann gesprochen, der in Deutschland zu einiger Berühmtheit gekommen ist, André Melnik. Manche hassen ihn, manche lieben ihn. Ist auf jeden Fall ein Mensch, der sehr, sehr polarisiert hat, als er Botschafter in Deutschland war, weil er sich völlig undiplomatisch verhalten hat und Deutschland und insbesondere der deutschen Politik immer wieder massiv auf die Füße getreten ist. Und André Melnik ist dann irgendwann aus Deutschland abgezogen worden, ist mittlerweile stellvertretender Außenminister der Ukraine, da vor allem zuständig für Nord- und Südamerika. Und mit Melnik bin ich immer wieder mal im Kontakt gewesen über WhatsApp. Wir schreiben uns immer wieder mal hin und her, damit ich dann irgendwo auch Einschätzungen bekomme über das, was da politisch passiert in der Ukraine. Und jetzt haben wir uns diesmal, weil ich ja sowieso in Kiew war, zum Gespräch verabredet. Wir haben uns heute im Außenministerium getroffen, sind ein bisschen durch die Stadt spaziert, unter anderem an den Panzerwracks vorbei, die vor dem russischen Außenministerium aufgestellt worden sind. Und dann haben wir uns in einem kleinen Café zusammengesetzt und über diese Gegenoffensive gesprochen. Ja, und weil wir in diesem Café gesessen haben, ist der Sound von dem Gespräch, was ihr jetzt gleich hört, so ein bisschen bescheiden. Ich bin leise, liegt daran, dass ich Melnik das Mikro direkt vor die Nase gehalten habe, beziehungsweise vor den Mund. Außerdem gibt es die üblichen Café-Hintergrundgeräusche. Sorry for that. Ich habe ihn eingangs gefragt, das war die erste Frage, wie wichtig denn diese Gegenoffensive sei, und lass uns einfach mal kurz in das Gespräch reinhören.
Also sie ist sehr, sehr wichtig für alle Menschen, weil wir glauben, dass wir auch in der Lage sind, militärisch, auch mit wegen der Hilfe aus dem Westen, von unseren Verbündeten, in der Lage sind, diese Gebiete zu befreien. Das ist ja kein Wunschdenken, wie manche glauben, sondern man hat ja gesehen, auch im letzten Jahr, dass die ukrainische Armee in der Lage ist, auch große Gebiete zu befreien. Das wird jetzt nicht einfach sein, weil die Russen natürlich sich seit Monaten vorbereitet haben. Aber diese Offensive ist so wie ein Hoffnungsstreifen, also für die meisten. Aber auf der anderen Seite, das sollte auch nicht heißen, ja, weil ich meine, Offensiven können auch schief gehen oder nur halb erfolgreich sein, dass man das sofort quasi per se, ja, als Vorbedingung stellt, okay, wenn das nicht von Erfolg gekrönt wurde, dann gibt es keine Waffenunterstützung mehr, dann gibt es, und das heißt, dann müssen wir, ja, da sind wir quasi gezwungen zu verhandeln, und das hasse ich, ja, das geschieht ja schon seit Monaten, ja, also das heißt, man legt uns nahe, jeden Tag, Leute, nur ein Schuss, wie sie sagen, und wenn er schief geht, dann es ist vorbei für euch.
Macht die das?
Das ist ungerecht, ja, das macht mich schon wütend, dass man diese Hilfe, ja, die gewährt wird, die geschieht ja so mit kleinen Portionchen, ja, würde ich sagen. Und dann erwartet von uns einen großen Wurf, ja, wenn man bedenkt, wie lange diese Frontlinie ist, über 1300 Kilometer, und man sieht ja, dass allein in Bachmut, ja, wie mühsam, ja, dieser Krieg unerschrecklich aussehen mag. Seit 9 Monaten wird um jedes Haus gekämpft, und dann will man von uns, da braucht man, ich weiß nicht, wie viele, ja, 5 Millionen Menschen, die dann quasi so wie im Zweiten Krieg oder wie im Mittelalter so marschieren, wie in Napoleon-Kriege. Ja, muss man das sich vorstellen? Ich meine, das ist ja nicht.
Macht Ihnen das denn auch ein bisschen, Ihnen und vielleicht auch noch anderen Mitgliedern der Regierung, auch möglicherweise ein bisschen Angst? Sie sagen, Sie sind jetzt wütend über diesen Erwartungsdruck, der da aufgebaut wird. Aber macht das vielleicht auch ein bisschen Angst, weil, wie gesagt, die im Westen sind, die stimmen ja ganz klar, die sagen, jetzt muss was wirklich bahnbrechend funktionieren. Ansonsten muss die Ukraine möglicherweise an den Verhandlungstisch zurück. Also macht das möglicherweise auch ein bisschen Angst?
Ja, das macht mich, das macht mich nachdenklich, das macht mich wütend, dass wir quasi in diese Ecke sehr, sehr behutsam und sanft gedrängt werden. Ja, es gibt ja keine Garantie auf Erfolg. Ja. Ich meine, es könnte vielleicht, wenn das zweite Mal gelingt oder das dritte Mal. Ja. Und das verzögert sich auch deswegen, weil man wahrscheinlich oder sicherlich noch nicht genug Ausrüstung hat und nicht genug vorbereitete Verbände hat, die trainiert wurden, ausgebildet wurden, um diese Mammutsaufgabe zu lösen. Ja? Das ist ja nicht so irgendwie so etwas beschießen oder eine Siedlung einnehmen, sondern es geht darum, dass man wirklich etwas vorweisen kann, ja? Für die Gesellschaft selbst und für unsere Freunde und für die Feinde natürlich.
Sie sind kein Militär, aber was wäre für Sie ein Erfolg dieser Offensive?
Also ein Erfolg wäre auf jeden Fall, dass wir vielleicht in bestimmten Bereichen, dass wir zeigen, dass wir schon die Russen verdrängen können. Wie weit es sein sollte, ja, ob das nur einige Kilometer oder ein paar Dutzend Kilometer sein werden, das sei dahingestellt. Ja? Mhm. Aber ich meine, dass man zeigt, dass die Ukraine diesen Stellungskrieg, den wir hatten ja seit praktischerweise schon seit fast einem Jahr, mhm. den Stellungskrieg, dass wir das Ganze in Bewegung setzen. Ja? Mhm. Und das würde für mich schon bedeuten, dass diese Bilanz, ja, diese fragil ist, ja, dass diese Bilanz wir zu unserer Gunsten drehen, verändern können.
Ich muss sagen, ich finde diese Aussagen von Melnyk ziemlich spannend. Also da ist ein ukrainischer Offizieller, wie gesagt Vize-Außenminister, das ist ja jetzt nicht irgendwie einer aus der achten Reihe, der die Aussichten auf den Erfolg dieser Offensive doch ziemlich dämpft. Also da, und das ist ja eher ungewöhnlich für Melnyk, der bekannt dafür ist, doch relativ markige Worte zu finden. Ich habe ihn da jetzt in dem Gespräch als eher nachdenklich erlebt und er hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass die Offensive zwar Hoffnung bringen wird oder ein Hoffnungsstreifen ist für die Menschen in der Ukraine, aber auf der anderen Seite, was die Erfolgsaussichten geht, sehr, sehr vorsichtig war. Also er sagt ja nicht, wir werden mit dieser Gegenoffensive die Russen komplett aus dem Land treiben und den Donbass oder gar die Krim befreien, sondern er spricht davon, dass es möglicherweise kleinere Geländegewinne gibt, dass zumindest mal der Stellungskrieg aufgebrochen wird. Aber mehr sagt er eben nicht. Und er sagt auch, dass er eigentlich sauer darüber ist, dass jetzt so ein riesiger Erwartungsdruck aufgebaut worden ist vom Westen. Ist im Grunde genommen so wirkt, als hätte die Ukraine nur noch diese eine Möglichkeit, diesen einen einzigen Schuss. Und der muss eben sitzen. Ansonsten könnte es also Probleme in der Perspektive mit Waffenlieferungen und anderen Dingen geben. Und er hat natürlich wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Also in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ist die Begeisterung für die Unterstützung der Ukraine längst nicht mehr so groß wie am Anfang des Krieges. Wir haben uns hier ziemlich in Deutschland an diesen Krieg gewöhnt, so bitter und pervers sich das anhört. Aber dann in der Perspektive auch noch weitere Waffenlieferungen zu genehmigen, das dürfte politisch etwas schwierig werden, wenn in der Ukraine jetzt nicht eben Entscheidendes passiert und die Ukraine einfach an den Verhandlungstisch gezwungen wird. Die Erwartungshaltung der westlichen Partner, die Melnyk kritisiert hat, ist sicherlich das eine. Das andere aber die Erwartungshaltung in der Ukraine. Also auch da sind die Menschen mittlerweile ja durchaus kriegsmüde geworden. Ich habe das mal beschrieben als so eine Art trotzige Schicksalsergebenheit, die ich da jetzt vorfinde in den Gesprächen mit den Menschen. Ich habe Melnyk dann eben gefragt, ja gut, nehmen wir mal an, das Worst-Case-Szenario tritt ein, die Offensive ist nicht erfolgreich. Was würde denn da in der Ukraine passieren? Wie würden die Menschen da reagieren?
Ich verspüre im Moment nicht diesen Drang nach Frieden auf jeden Preis. Dann, ich meine, wenn wir nichts militärisch vorweisen können, ja, das würde bedeuten für uns, da sind wir, ja, da haben wir gar keine Trümpfe in der Hand, auch wenn es zu einer Verhandlung dann irgendwann kommen kann. Und deswegen, das verstehen, Gott sei Dank, also die meisten Menschen. Ja, sehr, sehr viele. Ich glaube, schon eine große Mehrheit. Und es gab sogar Umfragen, dass die Menschen sagen, die sind nicht bereit, dieses Land für Frieden, ja, Deal einzugehen, ja, weil sie verstehen, dass das ein No-Go ist. Ja. Das wird nicht nachhaltig sein. Ja. Auch wenn das Thema Krim jetzt nur ausgeklammert werden sollte, auch das wird nur Zündstoff beibehalten und es wird keinen stabilen Frieden geben, wenn wir beim Thema Krim das ausklammern oder
also, in einer anderen Weise. Also Krim auf gar keinen Fall?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sage das so. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man beim Thema Krim irgendwelche Kompromisse vornimmt, wenn es zu Verhandlungen kommen sollte. Was ja natürlich im Moment völliger Blödsinn ist, weil alle sprechen über Verhandlungen, aber nicht die Russen. Ich meine, die Russen versuchen, diese Front zu brechen, auch mit vielen Verbündeten im Ausland, die jetzt quasi da alle Friedensstifter sein wollen, aber ich meine, die Russen selbst ja, die scheinen ja nicht bereit zu sein. Zumindest das ist der Eindruck der Ukraine. Und deswegen, ich glaube nicht, dass ein fauler Kompromiss uns allen einen stabilen Frieden sichern kann. Ja. Das wird nur eine Feuer Pause, ja, die vielleicht auch jahrelang dauern kann. Aber das wird, solange das Thema Krim offen ist, wird es keine Ruhe geben. Das ist so mein Eindruck.
Machen wir an dieser Stelle einfach mal einen Cut. Also, die Gegenoffensive steht an, das scheint unbestreitbar zu sein. Sie wird vermutlich, und leider Gottes muss man sagen, sehr blutig werden. Es stehen sich Zehntausende Soldaten und Soldatinnen auf beiden Seiten gegenüber. Die Russen haben ihre Verteidigungslinien, insbesondere im Osten, sehr, sehr gut ausgebaut. In den letzten Monaten auch im Süden tiefgestaffelte Verteidigungslinien aufgebaut und tiefe Gräben ausgehoben. Sie haben allerdings auch, und das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, sie haben massivste Verluste erlitten. Jetzt gerade in den Tagen, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, kam auch die Nachricht, dass US-Geheimdienste davon ausgehen, dass bis zu 20.000 Russen alleine seit Dezember gestorben sind in diesen Kämpfen. Also 20.000 Menschen, das ist schon eine krass hohe Zahl. Als Vergleich beispielsweise im gesamten Afghanistan-Krieg der Sowjets sind in 10 Jahren 13.000 Soldaten gestorben. Da kriegt man ungefähr, kriegt man so ein bisschen das Gefühl für diese unfassbaren Dimensionen, was die Opferzahlen angeht in der Ukraine. Das heißt, die Russen werden sicherlich auch Probleme haben, ihre Frontlinien mit der entsprechenden Mannstärke, die es eigentlich braucht, um die zu verteidigen. Deswegen ist auch nicht definitiv nicht davon auszugehen, dass die Russen selber eine Offensive starten werden. Was man wohl erlebt in den vergangenen Tagen ist, dass die Russen einmal mehr versuchen, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu terrorisieren, indem sie wieder mal Luftangriffe gestartet haben. Und das ist für mich im Grunde genommen auch ein Ausdruck von so einer gewissen Verzweiflung. Bei den meisten Angriffen kommen die Geschosse nicht mehr durch. Die allermeisten Marschflugkörper werden mittlerweile von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen, auch dank der Hilfe aus dem Westen, auch dank der Systeme, die wir geliefert haben, wie IRIS-T. Das funktioniert wohl sehr, sehr gut und präzise. Es scheint sich in Russland mittlerweile so ein bisschen Verzweiflung breit zu machen, weil man einfach eine Niederlage nach der nächsten hinnehmen muss und deswegen jetzt auch möglicherweise vor dem zittert, was da auf die russischen Streitkräfte zukommt. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, dass die ukrainischen Streitkräfte irgendwo Lücken in der russischen Verteidigung finden und da möglichst schnell und möglichst große Geländegewinne erzielen können. Ob das gelingen wird, ist die große Frage, die niemand beantworten kann. Man darf nicht vergessen, auch die ukrainischen Streitkräfte haben fürchterliche Verluste erlitten in den vergangenen Wochen und Monaten. Klar ist für mich jedenfalls aber, wenn das ganze Ding nicht funktioniert, diese Gegenoffensive, wird das den Verlauf des Krieges auch entscheidend ändern. Denn dann wird nicht nur auf Seiten der westlichen Partner möglicherweise der Wille zur Unterstützung sinken, sondern vielleicht auch in der ukrainischen Bevölkerung. Ich habe es ja auch vorhin gesagt, noch sind die allermeisten der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten Freiwillige. Sollten jetzt diese Offensive unter hohen Opferzahlen scheitern, würde das bedeuten, dass immer mehr Soldaten eingezogen werden müssten, also zum Dienst verpflichtet werden müssten. Und da könnte sich möglicherweise dann auch Widerstand regen in der ukrainischen Bevölkerung und dann irgendwann doch die Frage gestellt werden, lohnt sich das eigentlich alles noch, was wir da machen? Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter an eure Freundinnen, Freunde, Verwandten oder andere Menschen. Und ihr könnt uns abonnieren auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder wo ihr uns auch sonst zuhört. Auch darüber würden wir uns natürlich freuen. Ich danke erstmal heute fürs Zuhören. Beim nächsten Mal werden wir eine Folge haben, die sich mit den fürchterlichen Folgen des Krieges beschäftigt. Da werden wir nämlich eine Reha-Einrichtung vorstellen für Soldaten, die im Krieg verkrüppelt wurden, die also ihre Beine oder Arme verloren haben, die wir auch bei unserem jüngsten Besuch uns angeschaut haben und wo wir mit Betroffenen gesprochen haben. Erstmal lieben Dank für heute und macht's gut, auf bald und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.